Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Was gute Bildung ist, wie sie richtig vermittelt wird, daran scheiden sich die Geister. Das sieht man nicht nur am Streit der Bundesländer um den Nationalen Bildungsrat. Wo Wissen überhaupt entsteht oder wann ein Schulgebäude politisch ist, solchen Fragen geht an diesem Wochenende eine zweitägige Konferenz im Haus der Kulturen der Welt Berlin nach. Und zu welchen Erkenntnissen es unter dem Titel Bildungsschock dabei schon gekommen ist, das hat sich Jochen Stöckmann angehört.
Bildungsschock, das konnte Mitte der 1960er Jahre bedeuten, raus aus der vertrauten Dorfschule mit zwei Räumen, unten für die Klassen 1 bis 4, oben 5 bis 8, hinein in einen wilhelminischen Backsteinbau in der nächsten Kreisstadt. Wenig später dann Umzug ins Schulzentrum, eine Betonzitadelle auf der grünen Wiese. Klassenräume wie im Container, als habe der Architekt diese Module um Sprachlabor und Sporthalle herum geplant, ach was, mal eben hingezeichnet.
Die Größe war ein zentrales Attribut, nicht nur um den Anstieg der Schülerzahlen zu bewältigen. Hinzu kamen Rentabilitätsüberlegungen, wonach nur mit Großbauten eine optimale Kapazitätsauslastung für teure Infrastruktur wie Fachräume, Sprachlabore, Sportplätze, Mediotheken gewährleistet sei.
So beschreibt die Bildungsforscherin Monika Mattes Gesamtschulen, das Schlüsselelement sozialdemokratischer Bildungspolitik unter Willy Brandt. Doch um diese Lernfabriken kristallisierten sich subjektiv gefärbte Erlebnisse. Wer aus abgelegenen Dörfern kam, nahm bis zu anderthalb Stunden Fahrzeit auf sich. Das stärkte den Zusammenhalt der Fahrschüler. Und wie ein Schulgebäude und der Weg dorthin zum ganz besonderen Erfahrungsraum werden kann, das dokumentiert am anderen Ende der Welt die Filmemacherin Philippa César. In Guinea-Bissau entstanden 1970 im Unabhängigkeitskampf die Dschungelschulen, deren Schüler stets bedroht waren durch die Bombenflugzeuge der Kolonialmacht Portugal.
Mangroven wirklich als Ort des Schutzes, aber auch als Fundament für die Schulen. Natur als Infrastruktur für dieses Bildungssystem. Nicht nur als Manko, sondern eine inhaltliche Verbindung zwischen Natur und Lernen. Und auch das Wasser, wie Gezeiten, ne, die waren auch Teil des Lernens, ne, dass das Wasser dann irgendwann an den Füßen gekommen ist.
Gesamtschule als Reformprojekt, Dschungelschule als Teil des revolutionären Kampfes. Wie geht das zusammen? Das hat Kurator Tom Holert in der Hand. Pardon, im Kopf.
Die Ausstellung ist dezidiert transnational konzipiert. Es gibt allerdings auch aufgrund der Archivsituation eine gewisse Fokussierung auf die Bundesrepublik und die DDR. Aber es wird eine Reihe von Fallstudien geben, außerhalb Europas auch, die ermöglichen sollen, auch die relative Provinzialität dessen, was wir hier in Deutschland erleben, besser greifbar zu machen.
Dennoch wird die kommende Ausstellung erst einmal Experimente aufgreifen müssen wie die Laborschule in Bielefeld. Denn die Erforschung und Erprobung radikal neuer Unterrichtsformen wurde, im Gegensatz zum pädagogischen Alltag, umfassend dokumentiert. Aber der Architekturhistoriker Gregor Harbusch gibt zu bedenken:
Das ambitionierte pädagogische Programm der Laborschule und ihr Gebäude sind einerseits Produkte ihrer Zeit, andererseits deren herausragende Ausnahme. Denn die meisten Schulreformen in den 60er und 70er Jahren zielten auf effizientere Ausbildung im Dienste volkswirtschaftlicher Leistungssteigerung und gleiche Chancen für Schüler aller sozialen Schichten.
Hartmut von Hentig dagegen, der Leiter der Bielefelder Laborschule, forderte die entschulte Schule. Doch sein radikales Plädoyer für eine völlig neue Schularchitektur lässt an ein heute ganz normales Ambiente denken, mit dem Start-ups ihre Mitarbeiter zu Höchstleistungen anspornen.
Viel rohes Gelände, ein wenig Schutz vor Wetter und aufgeregten Ordnungshüter. Schuppen, Schuppen, nochmal Schuppen. Materialien und Funktionen, die sichtbar und zugänglich sind. Räume, die nicht Idylle und nicht Bahnhofshalle sind. Es geht um Mischformen, um Unfertigkeit, um überschaubare Schmuddeligkeit. In ihnen kann sich Menschlichkeit gegen System behaupten.
Das System brachte es mit sich, dass die SPD mit Reformen die Schule öffnete, die CDU aber kam sie ans Ruder, die Bildungswege elitär abschottete. Dieser Swing kennzeichnet einen deutschen Sonder- oder womöglich Irrweg. Denn international verlief die Entwicklung anders. Das demonstriert Mark Terkesidis mit einem auf den ersten Blick randständigen, darum umso besser überschaubaren Thema Kinderspielplätze in den Niederlanden oder den USA.
Es ging um die Emanzipation der Kinder. Es ging darum, die Dinge als veränderbar, als flexibel darzustellen und nicht nur als reine Hinnahme des Gegebenen. Und es ging vor allen Dingen auch um so etwas wie Partizipation.
Das lässt hoffen, nicht nur für die geplante Ausstellung. Denn neben den pädagogischen Akteuren sollen auch die Kinder und Schüler zu Wort kommen. Und die trotzen hin und wieder schlechter Architektur oder widrigen Umständen.
Die verwaiste, schwierige, komplizierte, kaputte Stadt wird trotzdem von Kindern bespielt, indem sie zum Beispiel den Zaun, der eigentlich was abgrenzen will, als Klettergerüst benutzen, indem sie herumstehenden Müll nehmen, um damit zu spielen.
Und beim Spielen wird ja bekanntlich am allermeisten gelernt. Jochen Stöckmann berichtete über eine Tagung unter dem Titel Bildungsschock, die noch morgen im Haus der Kulturen der Welt Berlin stattfindet.